Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Bereits die 8. Folge, die wir hier heute schon aufnehmen. Ich bin wieder da, Linda, Bettina ist auch wieder da.
Moin moin zusammen.
Und wie immer natürlich ein ganz toller Gast. Wir haben nur tolle Gäste. Das ist mir aufgefallen, auch schon so ein Running Gag, dass ich jedes Mal sage, wir haben heute einen ganz besonders tollen Gast. Aber ist ja auch so, ne? Ihr zwei habt ein bisschen mehr miteinander zu tun. Ich habe gerade schon gesagt, ich klinke mich hier heute raus. Hier ist heute Wohngruppen-Nerd-Talk. Wir sprechen heute so ein bisschen über die ganzen Wohnformen und Wohngruppen. 26 an der Zahl. Haben wir bei Backhaus schon, haben wir gerade festgestellt. Ja, Freunde, ich übergebe mal das Zepter an euch, würde ich sagen.
Ja, Theresa ist heute unser Gast. Bereichsleitung in der Wohngruppen GmbH und Co. KG. Ist für einige Wohngruppen zuständig, kann ich schon mal vorab sagen. Und ich freue mich schon auf unseren Nerd-Talk heute.
Ja, bin gespannt.
Ich sag zwischendurch vielleicht auch mal was.
Ja, genau. Also gewisse Begrifflichkeiten hat man ja in den letzten Folgen vielleicht schon mal gehört, wie Regelwohngruppe, intensivpädagogische Wohngruppe. Und da wollen wir heute nochmal einfach genauer drauf eingehen, weil vielleicht gibt es ja ein paar ZuhörerInnen, die dann eine Idee haben, wie wir arbeiten und für sich auch eine Idee haben, auf was sie womöglich Bock hätten. Welche spezielle Wohngruppe dann nochmal. Aber bevor es weitergeht, Theresa, möchtest du dich einmal den ZuhörerInnen vorstellen? Wer du bist, was so dein beruflicher Werdegang ist, was so dein Aufgabenbereich bei Backhaus ist?
Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Theresa und ich bin seit Sommer auch bei der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe als Bereichsleitung eingestiegen. Ich bin Sozialpädagogin im Beruf, habe soziale Arbeit studiert und bin dann nach dem Studium auch in der Jugendhilfe angefangen, habe da in verschiedenen Wohngruppen auch gearbeitet, in der Flüchtlingswohngruppe, in einer Intensivwohngruppe als Traumapädagogin, auch im betreuten Wohnen. Und genau, habe gerade schon gesagt, Traumapädagogin bin ich auch, habe die Weiterbildung als Traumapädagogin gemacht. Ja, und genau, jetzt betreue ich auch oder begleite 4 Wohngruppen. Ich arbeite in Teilzeit. Genau, und begleite da unter anderem auch die traumapädagogischen Wohngruppen, die wir bei uns bei Backhaus haben und die Verselbstständigung.
Okay, wir starten einfach mal. Ich habe das so ein bisschen für mich im Kopf, dass wir so ein bisschen das Alter, uns im Alter nach abhangeln. Und ich würde gerne mit dir beim Clearing starten. Also ganz aufmerksame ZuhörerInnen können sich erinnern, dass Yvonne Krieger im Clearing damals gestartet ist, Hausleitung da war, sie hat da schon ein bisschen was von berichtet. Aber lass uns da nochmal einsteigen, was das Clearing bei uns in der Einrichtung, was für einen Job das Clearing eigentlich hat.
Ja, das Clearing ist ja auch nochmal irgendwie eine besondere Art der Wohngruppe. Wenn ich das so im privaten Bereich erzähle, dass wir eine Clearing-Gruppe haben, gucken mich immer alle ganz verdutzt an und fragen, was soll das denn sein? Im Clearing, da wird geschaut, wo kann es hingehen? Da kommen oft Kinder und Jugendliche direkt aus dem Herkunftssystem, die dann in Obhut genommen werden vom Jugendamt, wo ja aus bestimmten Krisen heraus es gerade nicht mehr möglich ist, zu Hause zu leben. Und dann bleiben oder werden die im Clearing aufgenommen und dann wird geguckt, okay, wo kann es weitergehen? Also die Besonderheit beim Clearing ist einfach, dass es nicht auf langfristige Unterbringung ausgelegt ist, sondern eigentlich so auf 4 bis 6 Monate. Dann passiert ganz viel Diagnostik. Es wird ganz viel geschaut, welche Unterstützung braucht das Kind, welche Unterstützung braucht vielleicht auch das Herkunftssystem, um damit das Kind vielleicht wieder zurückgeführt werden kann. Also wenn Kinder oder Jugendliche im Clearing landen, sage ich mal, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie danach weiter in Jugendhilfe bleiben, sondern vielleicht auch durch Unterstützung wieder zurückgeführt werden können. Und genau, die Mitarbeiter in der Wohngruppe, die stellen dann auch Empfehlungen aus, wie kann es weitergehen, was kann gemacht werden, auch gemeinsam mit unserem psychologischen Dienst. Da gibt es immer so Diagnostik-Teamsitzungen, sag ich mal, wo ganz genau geschaut wird, wo ganz viele Leute am Tisch sitzen und gemeinsam geguckt wird, was ist für das Kind, aber auch für das Herkunftssystem des Kindes gerade vonnöten, um dass es wieder gut weitergehen kann.
Was können da so mögliche Entscheidungen sein, die das Team dort trifft? Beziehungsweise, nein, du hast schon gesagt, das Team spricht Empfehlungen aus, aber was sind denn mögliche Wohnorte nach einer Clearinggruppe? Herkunftssystem hast du gerade angesprochen, was sind noch Möglichkeiten?
Genau, das Herkunftssystem, aber auch zum Beispiel eine Profifamilie. Ich glaube, da hatten wir ja schon im Podcast von gehört. Ich glaube, das war der zweite, ne? Nee, der erste sogar, genau. Das wäre ja eine Möglichkeit, aber auch die verschiedenen Wohngruppen. Wenn man jetzt guckt, kommen wir ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf, wenn ja das Kind viel erlebt hat, dann macht es vielleicht eine traumapädagogische Wohngruppe, wo darauf nochmal geguckt wird. Wenn das Kind aber schon viel älter ist, macht vielleicht eine Jugendwohngruppe Sinn. Genau, und da wird dann einfach geguckt, damit der Rahmen auch einfach zu dem Kind oder dem Jugendlichen passt.
Du selbst betreust ja als Bereichsleitung in der Einrichtung die intensivpädagogischen Wohngruppen mit Schwerpunkt Trauma. Hast ja gerade schon ein paar Mal erwähnt, dass du die traumapädagogische Ausbildung gemacht hast. Wie unterscheidet sich diese Wohngruppe von einer normalen intensivpädagogischen Wohngruppe oder einer therapeutischen Wohngruppe? Also es hört sich irgendwie dramatischer an, erstmal für mich als Laien.
Ja, also es ist auf gar keinen Fall dramatischer. Es ist einfach in den Strukturen nochmal ganz anders oder nicht ganz anders, aber anders. Es unterscheidet sich. Es sind oft auch sehr kleine Wohngruppen, zum Beispiel auch nur mit 6 Plätzen, also weniger Kinder. Und dann gucken dort die MitarbeiterInnen auch ganz viel darauf, dass wir eine verlässliche Struktur haben. Kinder, die traumatische Erfahrungen erlebt haben, die brauchen einfach oft Verlässlichkeit. Wenn da unvorhersehbare Dinge passieren, dann kommt es oft zu Wutanfällen oder dann fallen die in ihre alten Verhaltensweisen zurück und da wird wirklich ganz intensiv drauf geschaut, wie können wir die Struktur bei uns im Alltag ganz verlässlich aufbauen. Das ist natürlich nicht immer möglich. Wir leben ja leider in den Wohngruppen auch nicht in einer Blase, aber es wird wirklich geguckt und es wird auch in den Teamsitzungen nochmal mit dem traumapädagogischen Blick geschaut, wo diese Verhaltensweisen von den Kindern herkommen können. Also es wird nochmal auch intensiv auf die Biografie geguckt, dass wir uns einfach gewisse Verhaltensweisen, die Kinder an den Tag legen, auch erklären können und dann vielleicht nochmal ganz individuelle Regeln und Strukturen auch nochmal für die einzelnen Kinder und Jugendlichen aufbauen können. Weil vielleicht kann dieser eine Jugendliche gar nicht mit 5 Leuten am Abendbrottisch sitzen, weil da viel zu viel Tumult dann ist, mit 5 anderen Kindern am Armbrot zu sitzen und der viel zu viel Aufmerksamkeit darauf geben muss, ob er gerade sicher ist oder nicht. Und dann wird geguckt, also dann wird da kein Wert drauf gelegt, dass man gemeinsam Armbrot isst, sondern ja, dass die Situation dann für dieses Kind einfach verändert wird.
Mhm. Ja. Gibt es da mehrere Gruppen oder achtet ihr darauf, dass es vielleicht ähnliche Traumata sind? Also würde euch das bei der Arbeit helfen oder ist das wild gemischt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also die traumatischen Erfahrungen von den Kindern und Jugendlichen sind wild gemischt, würde ich sagen. Das weiß man auch meistens ja gar nicht immer unbedingt vorher, was alles genau passiert ist. Meistens hat man ja eine Idee oder die Jugendämter geben einen ja auch Berichte an die Hand. Und dann weiß man auch, okay, aber man weiß ja nicht alles, was im Voraus passiert ist. Und man oft ist das auch so, wenn man eine Verhaltensweise gut in den Griff bekommen hat, sag ich mal, das ist jetzt irgendwie ein doofer Begriff, aber wenn man das gut hinbekommen hat, dass der Jugendliche da besser mit fährt oder das Kind, dann bloppt woanders was auf. So, und das ist wirklich wild gemischt.
Ja, ich habe jetzt so an vielleicht auch sexuellen Missbrauch gedacht oder ob man da speziell schaut, dass eine Wohngruppe so ein Schwerpunktthema hat oder so in dem Moment, ne? Also ob das so ist in diesen traumapädagogischen Gruppen.
Ja, nee, also wir gucken jetzt nicht genau danach, was jetzt genau passiert ist. Und oft ist Trauma ja auch gar nicht nur sexueller Missbrauch. Das wird immer, ja, das ist so dieser erste Punkt, woran man denkt, wenn man Trauma hört. Aber es ist einfach auch viel Vernachlässigung, viele Dinge, die vielleicht in den Herkunftsfamilien nicht passiert sind. Dass nicht prompt auf Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen reagiert wurde. Oder dass die Eltern einfach, ja, selten da waren. Auch das kann große Traumata, sag ich mal, auslösen und wirklich Schwierigkeiten dann in Wohngruppen bereiten, wenn Kinder diese Verlässlichkeiten einfach nicht kennen. Und da wird einfach wirklich geguckt, dass wir das in den Wohngruppen, ja, dass wir denen das nochmal an die Hand geben können. So, und einige Kinder können dann gut nachnähren, sage ich immer gerne. Und anderen Kindern fällt das dann wiederum ganz, ganz schwierig, das überhaupt anzunehmen. Und da muss man wirklich sehr, sehr individuell gucken, ja, dass man die Kinder dann auch nicht plötzlich mit Bindung und Bindungsangeboten völlig überfordert.
Wir haben ja auch einige Gruppen, die da tiergestützt arbeiten. Wie muss ich mir das vorstellen und muss ich dann da als pädagogische Fachkraft auch auf jeden Fall, wenn ich in so einer Gruppe bin, auch immer mit den Tieren arbeiten oder gibt es dann da auch Personen, Fachkräfte, die nur im Haus sind oder also Tierliebe dann als große Voraussetzung oder nicht?
Ja, also tiergestützte Wohngruppen haben wir ja auch 3 Stück bei uns. Und ja, als Mitarbeiterin, wenn ich anfange in der tiergestützten Wohngruppe, sollte ich mich schon nicht davor scheuen, vielleicht auch, also nicht vielleicht, aber auch die Schweine zu füttern oder die Pferde mal rauszubringen und mit den Kindern gemeinsam die Hühner zu füttern und die Eier aus dem Stall zu holen. Das gehört ja dazu, weil das ist ja ein Teil der pädagogischen Arbeit, dass die Kinder auch mit den Tieren in Verbindung kommen, dass sie, einigen Kindern fällt es ja auch erstmal, ist ja auch einfacher, erstmal mit Tieren in Verbindung zu kommen. Und dann macht es auch schon Sinn, dass ich als Mitarbeiter auch gemeinsam diese Dinge mit den Kindern und Jugendlichen, die dort leben, dass ich das auch erleben darf und denen auch vorleben kann. Also wenn ich jetzt keinen Bock auf Tiere habe, macht es wenig Sinn, in einer tiergestützten Wohngruppe zu arbeiten, weil wir da ja auch als MitarbeiterInnen immer auch Vorbild sind. Mhm. So, also wir sollen denen ja auch, oder wir wollen denen ja auch zeigen, wie funktioniert ein guter Umgang mit Tieren, wie kann ich vielleicht auch Berührung zulassen von Tieren und dann macht das ja auch Sinn, gemeinsam mit Kind und Tier zu arbeiten.
Ja, man denkt dann immer schnell direkt an Pferde, die wir ja auch haben, ne, und gar nicht so sehr vielleicht an die Hühner oder die Schweine oder kleinere Tiere, aber wenn das natürlich so umfangreich ist, also wir haben ja auch wirkliche Höfe mit diversesten Tieren, ja. ja. Dann klar, hast du natürlich recht. Ich denke nur, wenn jetzt so eine Stelle ausgeschrieben ist, dass man sich dann da auch rüber im Klaren ist, dass es nicht nur darum geht, die Kinder zum Reiten zu bringen, sondern dass man eben auch einen Stall mit ausmistet und Hühner genau. füttert und wirklich Bock auf Tiere haben muss.
Ja, kleine Anekdote. Ich hatte mal einen Nachtdienst und habe eine Ferkelgeburt begleitet. Mit 12 Ferkeln. Wir haben alle auf die Welt bekommen. War Highlife in Dosen mit allen Jugendlichen, die dann auf einmal doch hellwach waren und wir standen im Stall und ich habe meinen Papa nachts noch angerufen, woran ich sehe, ob eine Ferkelgeburt fertig ist oder ob noch was kommt. Das ist nicht die Regel. So, also da haben wir ja auch HausmeisterInnen, die das gut im Blick haben und unterstützen. Also es ist nicht so, dass...
Wir haben Erfahrung in Ferkelgeburt.
Man erlebt immer wieder neue Dinge. Also das wird nie langweilig in Wohngruppen.
Nein.
Egal welche.
Absolut nicht. Also da sind aber schon Fachkräfte, die das im Blick haben und es ist nicht so, dass ich die Ahnung haben muss. Aber kann passieren. Also,
ja. Und es sind ja auch Kaninchen in den verschiedensten Wohngruppen unterwegs und da gehört auch einfach ein Stallmisten dazu. Ne? Und da haben vielleicht die Kinder und Jugendlichen nicht immer Bock drauf, aber dann muss man die auch schon auch animieren und sagen, hey, wir haben dieses Kaninchen oder die Schweine und wir müssen uns da einfach drum kümmern. Also so eine gewisse Verbindlichkeit auch und die muss ich dann natürlich als Mitarbeiter auch einfach vorleben, damit sie auch gelebt wird in den Wohngruppen. Mhm.
Woran macht man das fest, dass eine tiergestützte Wohngruppe für ein Kind ideal wäre? Also nochmal so als laienhafte Frage zwischengeschoben.
Ja, oft kommen ja auch schon Anfragen über Jugendämter so rein. Dann wird wahrscheinlich in der Diagnostik, kann ich mir jetzt vorstellen, das ist ja auch immer ein Potpourri an verschiedenen Möglichkeiten. Aber wenn so Kontaktaufnahme zu Menschen zum Beispiel schwierig fällt oder auch das Vertrauen zu Menschen irgendwie schwierig ist oder gestört ist, dann macht so Tierpädagogik natürlich auch oft Sinn, weil ja man einfach einmal schnell einen guten, oder nicht immer unbedingt schnell, aber einen guten Zugang finden kann oder einen anderen Zugang zu Tieren in Kommunikation und ja, einige Kinder und Jugendliche dann sich vielleicht auch einfach erstmal die Kaninchen auf den Schoß setzen und dass ja auch das Stresssystem oft gut runterfährt. Wenn ich zum Beispiel mit Tieren kuschel, mit Hunden, mit Katzen, mit Kaninchen. Und ja, wenn das vielleicht dann im zwischenmenschlichen Kontakt schwierig ist oder auch gestört ist, macht so eine tiergestützte Pädagogik oder Wohngruppe dann natürlich auch Sinn. Genau. Und dafür ist dann ja so eine Phase im Clearing immer ganz gut, wo dann einfach ja die Diagnostik stattfindet und man Ideen entwickeln kann, was dem Kind guttun kann.
Du hast ja vorhin schon mal gesagt, in so einem Clearing-Prozess, die Jüngeren, wo dann zum Beispiel bei intensivpädagogischen Wohngruppen oder traumapädagogischen Wohngruppen geguckt wird, hast du auch die Jugendwohngruppen angeschnitten, wenn junge Menschen schon etwas älter sind. Ich würde gerne noch mal mehr mit dir da eingehen. Wir haben ja 2 Jugendwohngruppen in der Einrichtung bei uns. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr berichten.
Genau, Jugendwohngruppen, die sind jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu den intensivpädagogischen Wohngruppen, haben die nochmal einen geringeren Betreuungsschlüssel, sag ich mehr. Da wohnen dann mehr Jugendliche. Dann wohnen da zum Beispiel 10 in einer Wohngruppe. Und da ist dann auch so die Begleitung ins eigene Leben nochmal auch ein wichtiger Punkt. So in der Pubertät hat man ja auch einfach nochmal andere Herausforderungen vor sich, wie wenn ich zum Beispiel in die Grundschule komme, da werden einfach die Kinder und Jugendlichen nochmal oder dann ja die Jugendlichen nochmal ganz anders begleitet und aufs eigene Leben vorbereitet. Es ist ja schon so, wenn ich jugendlich bin und in der Jugendhilfe lebe, muss ich mir ja auch irgendwie oft nochmal ein ganz anderes Netzwerk aufbauen, wie als wenn ich in einem Herkunftssystem aufwachse. Und auch da muss man dann die Kinder und Jugend oder Jugendlichen dann ja in dem Fall einfach gut begleiten. Genau.
Ja, und die müssen vor allem auch echt schnell selbstständig werden. Ja. Also wenn ich daran denke, ich bin nicht mit 18 ausgezogen. Ich konnte bei meinen Eltern groß werden und konnte noch das schön für mich nutzen, solange ich es brauchte.
Ja.
Und wusste, okay, da ist ein Zuhause, da kann ich zurückkommen, wenn was ist. Da habe ich Vertrauenspersonen, die ich fragen kann, und in der Jugendhilfe müssen ja junge Menschen da wirklich echt viel, viel schneller durch. Also ich arbeite ja in der Jugend, in einer der beiden Jugendgruppen derzeit. Und wenn ich schaue, wie früh die waschen können, wie früh die kochen können, wie früh die wirklich Verantwortung für sich selbst übernehmen können, das ist schon enorm.
Ja.
Aber ja, das ist wirklich so der Fokus in unserer alltäglichen Arbeit in den beiden Wohngruppen.
Genau, also man muss sie relativ früh fit fürs Leben machen. Mhm. So, wenn ich mit 18 zu Hause wohne dann und sage, ich habe Bock auszuziehen, dann kann ich das machen und ich kann immer wieder zurück. Wenn ich mit 18 in einer Wohngruppe lebe und dem Jugendamt sage, ich habe Bock auszuziehen, dann sagen sie, ja, viel Spaß. Dann helfen wir dir doch vielleicht sagen sie, dann helfen wir dir noch eine eigene Wohnung zu finden und dann gibt es kein Zurück mehr. Also das auch da nochmal den Jugendlichen einfach klar zu machen, wenn du dem Jugendamt sagst, du möchtest diese Hilfe nicht mehr, dann gibt es kein Zurück mehr. So, das ist auch, das, wer hat das, wenn man im Herkunftssystem aufwächst? Also wie oft ist man doch mal, oder kennt man das auch, dass Freunde, Freundinnen ausgezogen sind und dann doch nochmal wieder für eine Zeit nach Hause gezogen sind? Diese Probezeit hat man einfach in der Jugendhilfe nicht. Deswegen ist Jugendwohngruppe einfach auch echt nochmal wichtig, um zu gucken, ey, was kommt da alles auf dich zu? Ne? Wäsche waschen, einen geregelten Tagesablauf hinbekommen, morgens wirklich alleine aufzustehen, niemanden zu haben, der einen nett aus dem Bett holt und das, den Frühstückstisch deckt, wenn man vielleicht ein bisschen länger geschlafen hat, weil die Nacht davor ein bisschen kürzer war. Da müssen die einfach echt früh ran.
Ja, und Anträge. Also das ist immer wieder unfassbar, was so auch bürokratisch dahinter hängt. Ich würde mal behaupten, die Mitarbeitenden in den Jugendwohngruppen sind echte ExpertInnen, was BAföG, BAB, Kindergeld und alles andere angeht.
Genau.
Weil das gehört ja auch immer dazu, wirklich dann zum einen die eigene Selbstständigkeit und zum anderen dieser finanzielle Background, ne? Dass wirklich dann Gelder fließen von Behörden. Viele 18-Jährige gehen noch zur Schule oder absolvieren eine schulische Ausbildung, die haben kein geregeltes Einkommen.
Nee. Und also die müssen ja auch, das müssen die alles auf dem Schirm haben, ne? Mhm. Wenn ich dann 2 Monate zu spät beantrage, habe ich kein Herkunftssystem, was sagt, ja, dann helfe ich dir eben ein bisschen aus.
Mhm.
Ne? Oder ich kenne das auch, dann bin ich, bevor ich dann zu meinem Studienort gefahren bin, eben bei Mama und Papa in den Keller und habe noch eingekauft. So. Das war immer der tollste Supermarkt. So, und das fehlt halt. Also die müssen ja auch wirklich Budget lernen, ne? Was darf ich in der Woche ausgeben? Ich habe ja selber auch eine Zeit lang im betreuten Wohnen gearbeitet und so dieser erste Einkauf, den wir dann begleitet haben, wo dann immer große Augen waren, so teuer ist das?
Mhm. Mhm,
genau, so teuer ist das. So, gerade wenn man in die eigene Wohnung zieht, dann braucht man ja auch nochmal jedes Gewürz und Mehl und alles, was man sonst so vielleicht den nächsten Monat im Vorratsschrank stehen hat. Aber da sind die Augen immer groß geworden und es wurde jedes Mal unterschätzt, was so ein Einkauf doch kostet.
Ja, das beobachte ich auch. Oder wenn wir zum Beispiel, wenn die jungen Menschen bei uns in den Jugendwohngruppen haben, wir eine sogenannte Trainingseinheit, wo eigene Küche dann vorhanden ist und alles, dass sie dann auch wirklich so ein bisschen auch anfangen, sich abzunabeln, sage ich mal, in einem eigenen Bereich kochen können, für diesen Bereich auch zuständig sind. Und wenn man dann dieses erste Verpflegungsgeld auszahlt und bespricht, okay, in einer Woche hast du so und so viel zur Verfügung. Das ist ja ein gewisser Satz, den man hat. Also ja. Es ist nicht, dass wir willkürlich sagen, ich gebe.
Nee, ist ja alles ganz genau so ausgerechnet.
Deine Nase passt mir, du bekommst mal 5 Euro mehr. Nein, das ist schon gut ausgerechnet.
Und das suchen ja auch nicht wir uns aus, sondern es ist ja alles vorgegeben. Genau.
Und
ist in allen Gruppen ja dasselbe.
Genau, und in der Regel ist es dann auch oft so, dass die erste Woche meistens aus Döner und McDonald's besteht.
Ja.
Und dann eben
aus Spaghetti und Pesto.
Ja. Ja. Oder Brot und Marmelade, so, wo man dann auch nochmal mit denen in Kontakt geht, hey, ein Monat, das ist so das Einkommen, was man hat.
Ja.
Das sind deine Ausgaben, deine Fixkosten und das, was übrig bleibt. Wofür kann man das dann nutzen und im Idealfall noch ansparen und ich weiß nicht was alle. Also das ist schon ein Berg, was die jungen Menschen dann da echt auch bedenken müssen.
Und so Trainingseinheiten auch nochmal super gut für die Jugendlichen zu merken, wie einsam es ist, alleine zu wohnen. Also vorher, Jugendwohngruppen haben ja ein paar mehr Plätze, dann sind die ja meistens zu 10. Es ist auch eine laute WG, aber es ist immer was los, es ist immer jemand da, es ist oft jemand da, der ja auch, die Mitarbeitenden sind ja auch immer da, die direkt ansprechbar sind, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und dann bin ich in der Trainingseinheit und dann komme ich vielleicht von der Arbeit nach Hause und es ist leise und es ist still und keiner fragt mich, wie der Tag war. Also das ist auch ja nochmal etwas, was man gerade in dem Bereich auch nochmal gut auffangen muss, weil dann die Einsamkeit kommt, man vielleicht drüber nachdenkt, warum ist das bei mir so? Und das auch gut einfach auffangen.
Mhm.
Genau.
Aber wenn wir jetzt nochmal so über Traumapädagogik oder tiergestützte Pädagogik sprechen, habe ich dann da als Jugendlicher eher weniger Optionen oder wird das so nebenher gemacht? Oder weil da gibt es ja dann nicht mehr unbedingt die Angebote als Wohngruppe in dem Sinne.
Also in den intensivpädagogischen Wohngruppen ist es schon so, dass auch Jugendliche da leben. Ja. Es ist nicht so, dass da die Jüngeren aufgenommen werden und mit 12 ist Cut. Ganz und gar nicht, sondern auch da sind junge Menschen, die da wirklich groß werden.
Genau. Ja.
Aber gut, wenn wir in der Jugendwohngruppe ist bei uns jetzt explizit das Aufnahmealter 12. Klar, wenn wir einen jungen Menschen mit 12, 13 aufnehmen oder etwas älter, wir arbeiten nicht tiergestützt, auch wenn wir unsere Hauskatze Gisela haben. Aber wir arbeiten halt nicht tiergestützt. Das ist dann natürlich, ist dann so.
Gisela muss das dann regeln.
Genau, die muss es rausreißen. Oder Emma, haben wir ja auch schon kennengelernt, meine kleine Hundedame, die heute übrigens frei hat und nicht im Studio ist. Aber nein, also wir arbeiten da nicht tiergestützt.
Genau, aber wir haben zum Beispiel die intensivpädagogische Mädchenwohngruppe. Da ist auch so eine Trainingseinheit und zur Verselbstständigung. Da können die Mädchen auch groß werden, sag ich mal. Die arbeiten jetzt auch nicht tiergestützt, aber nur weil ich in der Wohngruppe, also genau, ich kann auch wirklich von 5 bis 18 da wohnen. Aber oft kommt auch von den Jugendlichen der Wunsch, irgendwann nochmal einen Wechsel zu haben. Gewisse Wohngruppen, wenn die ein Aufnahmealter haben ab 3, dann ziehen dann natürlich auch immer mal wieder jüngere Kinder ein. Und wenn man dann 15 oder 16 ist, hat man vielleicht auch einfach Bock auf was anderes, um sich abzunabeln, um nochmal rauszukommen. Und dann ist auch oft der Wunsch von der Wohngruppe in eine Jugendwohngruppe zu wechseln.
Es besteht ja wahrscheinlich trotzdem auch die Möglichkeit, das haben wir ja bei uns, also bei Backhaus auch im Angebot, vielleicht reiten zu gehen oder so, dass man dann auf den Hof fährt und dann da irgendwie reitet oder vielleicht sogar ein eigenes Haustier in der Wohngruppe hat. Aber auch wenn wir jetzt über Trauma oder so reden, es ist ja nicht so, dass die Jugendlichen nicht auch noch therapeutisch begleitet werden.
Ne? Nee, genau. Guter Einwand. Also wir haben ja auch einen hausinternen psychologischen Dienst. Und auch da, wenn dann in den Jugendwohngruppen der Bedarf da ist, dann kann man sich da natürlich auch Hilfe oder Unterstützung holen. Und natürlich arbeiten wir auch mit Psychologen und Therapeuten in unseren Orten, wo die Wohngruppen sind, auch zusammen. Und viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in anderen Wohngruppen haben traumapädagogische Weiterbildung, Ausbildung. Auch wir gucken in der Akademie, dass es immer einen kleinen Input zum Thema Trauma gibt. Also alle haben da schon mal was von gehört. Und dann gibt es ja auch Austausch untereinander.
Also ich glaube, Trauma ist wahrscheinlich bei fast jedem jungen Menschen bei uns irgendwo ein Thema, ne? Mehr oder weniger.
Genau, mehr oder weniger. Trauma, ob es dann eine wirklich posttraumatische Belastungsstörung sich aus diesen traumatischen Erfahrungen entwickelt, ist dann nochmal was anderes. Da liegt das ja auch einfach daran, wie resilient ist dann ein Kind und ein Jugendlicher bei dem, was er alle so erfahren hat. Und ja, da muss man einfach gucken, was brauchen die Kinder und Jugendlichen.
Ja. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, Jugendwohngruppe ist ja, wir haben das in der Folge davor mit Lea auch schon mal besprochen. Lea ist nämlich 17 Jahre, wird bald 18. Für viele oder für alle in der Jugendhilfe ist das nochmal so ein Meilenstein, ein wichtiger, wichtiges Lebensabschnitt. Wie ist das bei uns in der Einrichtung? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass junge Menschen auch über das 18. Lebensjahr hinaus betreut werden können, auch in den Jugendwohngruppen, auch in den intensivpädagogischen Wohngruppen, wenn der Bedarf besteht und auch der Wunsch des jungen Menschen. Aber berichte gerne nochmal über andere Möglichkeiten, die wir bei uns anbieten.
Ja, genau. Du hast gerade schon gesagt, wenn der Bedarf besteht und der junge Mensch auch mitarbeiten möchte, darf er einen Antrag stellen auf Weitergenehmigung der Jugendhilfe. Und meistens wird es dann auch nochmal weiter genehmigt und dann ist irgendwann der Punkt, dass man sagt, okay, und jetzt geht es von der Jugendwohngruppe, von der Trainingseinheit zum Beispiel in die Verselbstständigung. Da haben wir jetzt ein Stammhaus, wo es 6 Zimmer gibt und in diesen 6 Zimmern sind Jugendliche untergebracht, die dann meistens so um die 20 sind. Und die sind dann nicht mehr rund um die Uhr betreut, sag ich mal so. Da kommen auch Mitarbeiter und sind dann über Tag da oder helfen beim Einkaufen, gucken sich Anträge mit an. Aber es ist nicht mehr so intensiv wie in einer Trainingseinheit oder in einer Wohngruppe. Also man muss schon sehr viel mehr selber machen. Genau, das ist so die eine Möglichkeit. Und dann haben wir aber auch eigenen Wohnraum, wo Jugendliche erstmal einziehen können, das ganz eigene Leben erstmal probieren können. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, über Fachleistungsstunden nennt sich das, weiter betreut zu werden. Das ist dann einfach ein anderer Paragraph und die Jugendlichen haben dann ihre eigene Wohnung. Also meistens ist so vom Stamm aus heraus die Aufgabe, sich jetzt eine eigene Wohnung zu suchen. Was super schwierig ist als junger Mensch auf dem Wohnungsmarkt, was auch wirklich lange dauern kann und vor allen Dingen bei den Preisen einfach, ist das echt eine Mammutaufgabe, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Und wenn ich die dann gefunden habe, muss ich ja aufgrund dessen, dass ich meistens noch in Ausbildung bin oder in die Schule gehe, viele, viele Anträge stellen, damit ich da Unterstützung bekomme. Und dann darf man in die eigene Wohnung ziehen und dann kann man auch nochmal Fachleistungsstunden beantragen, dass zum Beispiel die MitarbeiterInnen einfach nochmal 5 Stunden in der Woche oder 2 Stunden in der Woche, dass man nochmal so ein Backup hat. Also dieses Netz, wovon wir gesprochen haben, was oft einfach fehlt. Und was die Jugendlichen aber auch einfach brauchen, weil das weiß man ja auch selber, wie viele Dinge sind da auf einen zugekommen, wenn man auf einmal in einer eigenen Wohnung war. Genau, und diese Möglichkeit gibt es auch. Und dann gibt es auch die Möglichkeit der Eingliederungshilfe, die wir auch anbieten. Das ist einfach nochmal, wenn man wirklich merkt, okay, das eigene Leben und die eigene Struktur, das fällt wirklich, wirklich schwer und ich komme schwierig gerade zurecht, dann kann man auch nochmal Eingliederungshilfe beantragen, die auch wirklich sehr lange gehen kann. Genau.
Ja, da finde ich das Coole bei uns in der Einrichtung. Du hast ja schon gesagt, der Wohnungsmarkt ist wirklich, das ist eine Mammutaufgabe.
Ja.
Und leider stehen unsere jungen Menschen ja auch nicht immer ganz oben auf der Liste als Personen, die eine Wohnung mieten als Traumperson, sag ich mal.
Nein.
In dem jungen Alter, oft in Ausbildung noch, wo viele VermieterInnen dann natürlich Sorge haben, dass die Miete regelmäßig kommt, haben die an vielen Wohngruppen nochmal Apartments angegliedert, was ich echt auch super finde. Also bei uns an der Jugendwohngruppe ist zum Beispiel auch ein Apartment und wenn dann klar ist, okay, das Stammhaus, da geht's raus.
Ja.
Wohnungssuche gestaltet sich als super schwierig und der nächste Step steht eigentlich an. Ist das nochmal eine coole Möglichkeit da?
Genau, ja. So den Übergang zu unterstützen, dass nicht so lange stagniert, ne?
Mhm.
Weil sonst verliert man vielleicht auch irgendwann mal den Mut oder die Lust darauf.
Ja.
Ja.
Genau. Haben wir denn die Möglichkeit, die Jugendlichen so lange bei uns unterzubringen, bis die jetzt am Ende eine Wohnung gefunden haben? Oder gibt es dann da irgendwann so einen Punkt, wo man doch in Not gerät?
Habe ich zum Glück bisher, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt.
Also hat immer meistens, geklappt.
Ja, es hat immer geklappt und irgendwie hat man dann doch immer noch eine Wohnung gefunden. Oder die Jugendlichen haben selber eine Wohnung gefunden. Oft sind das ja auch Jugendliche, die irgendwo auch einen Arbeitgeber haben, der...
Ja, das ist ja nun mal der erste Schritt, ne?
So, ja, aber... Und denen ist dann ja auch irgendwie dran gelegen. Also man muss dann schon auch irgendwie die Netzwerke spielen lassen, um Wohnungen zu finden. Mhm. Aber bisher hat das immer gut geklappt. Also ich habe selber noch nie, Gott sei Dank, jemanden einfach auf die Straße setzen müssen.
Ja, und dann kann man auch nochmal gut mit Jugendämtern in Kontakt gehen. Das sind ja schon es ist ja irgendwie doch absehbar und das ist ja etwas, was der junge Mensch sich nicht zu Schulden hat kommen lassen,
genau.
Sondern das sind ja die Umstände. Und ich erlebe es schon so, dass da auch die Behörden sehr gewillt sind.
Auf jeden Fall.
Und sehen, okay, ja. Da ist ein junger Mensch, der steht echt mit beiden Beinen fest im Leben, der macht seinen Weg, ist in der Ausbildung zum Beispiel, aber ja, es sind
gestaltet sich schwierig. Und das ist genau. Ja nicht nur bei jungen Menschen so. Also dieses Problem haben ja alle einfach. Von daher
und
wissen
die
ja auch.
Und eine WG wäre ja auch eine Option, oder?
Ja, das kommt auch vor, dass sich Jugendliche
oder
zusammentun.
Mit Freund, Freundin, wenn es denen gibt.
Ja, habe ich auch schon alles gehabt, auch im betreuten Wohnen, dass man dann eine größere Wohnung gesucht hat, wo dann 2-3 Leute eingezogen sind. Was dann tatsächlich auch manchmal nochmal einfacher ist, weil so Einzimmerwohnungen sind ja auch schwierig.
Mhm.
Genau.
Ja, vielleicht passt es dann sogar, dass 2 gleichzeitig ausziehen, ne? Habt ihr das schon gehabt?
Ja.
Ja. Das ist natürlich dann cool. So,
genau.
Ne? Ja.
Ja, und man fällt nicht so in dieses Einsamkeitsloch, ne? Mhm. Es ist dann zumindest jemand da.
Ja, genau.
Und was schön ist, dass die jungen Menschen sich oft ja schon länger kennen.
Ja.
Also es ist nicht, wenn ich dann so beispielsweise an Uni-Zeiten denke, man sucht ein WG-Zimmer und man weiß nicht, auf was man sich einlässt.
Ja.
Und entweder klappt es oder man denkt nur, oh mein Gott, wo bin ich gelandet?
Genau.
Wenn sich die 2 jungen Menschen vorher schon kennen so und auch schon zusammen gelebt haben. Weil sich kennen und befreundet sein und zusammen leben ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Ja. Und gewisse Strukturpläne kennen unsere Jugendlichen ja auch alle. Mhm. Ne? Also die haben ja auch alle ihre Ämter in den Wohngruppen, die wissen... was es heißt zu putzen, das ist dann auch einfach nochmal ein Unterschied zu vielen Jugendlichen, die vielleicht von zu Hause aus ziehen. Mhm. So, also.
Mhm. Ja. Aber wenn ich, darf ich nochmal hier zwischengrätschen?
Natürlich.
So, jetzt haben wir viel über Jugendwohngruppe gesprochen. Davor haben wir ja eher das, was die jüngeren Kinder betrifft oder Kinder bis 12. Was ist da so der Hauptunterschied? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade die kleineren Kinder auch noch mehr körperliche Nähe brauchen, noch viel mehr so diese Bindungserfahrung aufholen müssen oder überhaupt erstmal ein Gefühl von Bindung aufbauen müssen. Schon noch eine andere Aufgabe, als wenn ich in der Jugendwohngruppe arbeite, ne?
Ja, total. Also ich kann das ja jetzt auch irgendwie aus 2 Blickwinkeln berichten. Ich selber habe ja auch eher mit Jugendlichen in Wohngruppe gearbeitet und betreue jetzt Wohngruppen, die auch ganz kleine Kinder da haben. Und das ist was ganz anderes. Mhm. Also man spielt ja auch viel mehr Spiele, man geht mehr in den Tobekeller. Man muss manchmal auch noch Windeln wechseln, was ja auch einfach dazu gehört. Man begleitet die Kinder ja auch ganz anders ins Bett. Da werden gute Nachtgeschichten vorgelesen. Ich habe vorher noch nie eine gute Nachtgeschichte bei Jugendlichen vorgelesen. So. Da gibt es richtige Zu-Bett-Geh-Rituale und Aufsteh-Rituale, damit die Kinder auch dann gut in den Kindergarten gebracht werden. So, da steht der erste Schultag an. Das sind ja ganz viele, ganz besondere Momente dann auch nochmal. Und bei den Älteren ist es einfach, ja, unterstützend da sein. Da kannst du ja noch viel besser von berichten. Da guckt man sich ganz andere Filme abends an, aber da liest man keine Geschichten, keine gute Nachtgeschichten vor.
Also ein bisschen ist es schon noch mehr so ein Elternersatz, den man dann vielleicht auch, darf ich das so sagen? Ich weiß es nicht, aber ich habe auch 2 kleine Kinder und das sind natürlich auch so typische Elternaufgaben. Einfach Geschichte vorlesen, kuscheln, trösten, spielen, wie auch immer. Die reflektieren ja ihr eigenes Ich auch noch sehr am Gegenüber, mit dem man dann interagiert und da hat man einfach nochmal eine ganz andere Aufgabe in dem Moment. Ich glaube, da muss man sich vielleicht auch schon überlegen, was liegt mir, wo habe ich Bock drauf?
Ja.
Ich stelle es mir auch nochmal ein bisschen emotionaler vielleicht vor, bei den kleineren. Also vielleicht ist das jetzt auch mein Mama-Herz. Ich könnte es vielleicht nicht so gut haben, wenn man dann so die Geschichten auch kennt. Also klar, es ist alles für die gute Sache irgendwie und man versucht irgendwie das Beste.
Ja.
Leichter ist es dann vielleicht aber manchmal ja doch sogar in der Jugendwohngruppe, zumindest anders. Ja.
Anders, ne? Also ich glaube, es ist einfach ganz anders. Also ich glaube, wenn du in der Wohngruppe mit kleineren Kindern arbeitest und da dann alle im Bett hast, bist du froh, dass 21 Uhr ist. Mhm. Und in der Jugendwohngruppe bist du aber auch irgendwann froh, dass jetzt 0 Uhr ist und man ins Bett gehen kann. Aber man hat nicht irgendwie vorher 5 Kinder Bett fertig gemacht, ins Bett gebracht. Mhm. Vielleicht ab und zu ja auch nochmal eine Flasche gemacht oder so, wenn sowas nochmal gebraucht wird. Mhm. Das sind nochmal ganz andere Herausforderungen, ne? Wobei du dann aber in Jugendwohngruppe vielleicht mal die Schwierigkeiten hast, dass Jugendliche nicht pünktlich nach Hause kommen, weil im anderen Dorf das Schützenfest vielleicht gerade ein bisschen zu gut war.
Also jetzt, wo ihr es sagt, ne, kleine Kinder, hast, kleine Sorgen, genau. Große Kinder, große Sorgen.
So, und dann kommen die vielleicht auch nicht unbedingt von der Party so nach Hause, wie du das gerne gehabt hättest oder wie das abgesprochen war. Da sind dann einfach, das sind einfach andere Probleme.
Ja, das
oder?
Stimmt, ja. Ist es nicht unbedingt leichter.
Ja, ne? Ja, oder andere Herausforderungen, ne? Ja. Genau. Probleme sind es nicht immer
dieser
unbedingt, aber...
erzieherische Aspekt ist nicht mehr so im Fokus wie bei Kleinen. Ja. Bei Kindern, glaube ich, sondern wir haben wirklich mehr diese Rolle als Begleitperson.
Genau.
Schön, ne? Dass du das jetzt nochmal so pädagogisch ja. formuliert hast.
Ja, ja. Ja, da begleitet man eher, ne?
Genau.
Und die Jugendlichen entscheiden nochmal anders ja. auch einfach. Und ich glaube, man lässt dann auch eher zu, dass sie mal falsche Entscheidungen machen. Mhm. Da muss man sie in dem Sinne dann ja auch nicht unbedingt vor schützen. Das gehört ja dazu, dass sie auch falsche Entscheidungen machen darf als Jugendliche. Ja, wenn ein Dreijähriger jetzt meint, er müsste von der Treppe springen, dann sage ich schon, halt, stopp, nee. So, und sag nicht, ja, das musst du jetzt entscheiden. So. Mhm. Da sind ja auch die Aufgaben einfach nochmal ganz andere. Ja.
Ist denn der Betreuungsschlüssel überall gleich oder ist der unterschiedlich in den Wohngruppen?
Der ist unterschiedlich in den Wohngruppen. Also bei den traumapädagogischen Wohngruppen und intensivpädagogischen Wohngruppen habe ich nochmal einen höheren Betreuungsschlüssel, beziehungsweise weniger Kinder dann. Ne? Also das sind dann, ihr habt glaube ich zum Beispiel 10 Plätze und in der traumapädagogischen Wohngruppe habe ich 6 oder 7 Plätze, also 6 oder 7 Kinder, die da wohnen.
Mhm. Genau. Und zusätzlich ist der psychologische Dienst ja da auch nochmal ganz anders ja. unterstützend mit dabei in den Teamsitzungen, genau. In der Beratung. Wir können das auch in Anspruch nehmen, aber es ist nicht bei uns der Regelfall.
Ja, genau. Und in den Wohngruppen ist eigentlich der Regelfall, dass die alle 1 bis alle 2 Wochen auch dabei sind, fest eingeplant in den Teamsitzungen. Genau.
Ja, wir haben noch 2 Wohngruppen vergessen. Das Mutter-Vater-Kind-Haus und die Wohngruppen für die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Wir hatten ja schon einmal Lea zu Gast, die über das Mufaki berichtet hat und Mira. Genau. War zu Gast, die über ihre Wohngruppe berichtet hat. Aber vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, ja, das Mutter-Vater-Kind-Haus ist ja auch noch mal dahingehend besonders, weil dort Eltern mit ihren Kindern einziehen und die Eltern dann einfach dahingehend unterstützt werden, ja, das Elternsein zu lernen. Mhm. So zum einen das und aber auch die Sicherung von dem Kindeswohl, also von dem kleinen Säugling, dann einfach sichergestellt wird. Genau, da werden die Eltern halt begleitet, betreut und ja, der Schutz ist da einfach da von den kleinen Säuglingen.
Ja.
Ja, genau. Also nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe als jetzt die Jugendhilfe, die Wohngruppen, die wir jetzt gerade nochmal besprochen haben. Ne? Ist einfach ein ganz anderes Arbeitsfeld.
Ja, und in Folge 5, ich habe gerade nochmal eben gespickt, war Lea zu Gast und die hat auch, also wir haben hier eine ganze Folge dazu ja, gemacht, weil es auch einfach genau. nochmal so ein umfangreicher Arbeitsbereich
ja,
ist. Ne?
Ja, ja. Und ist ja wirklich nochmal ganz anders als jetzt, sag ich mal, die klassische Jugendhilfe.
Ja.
Ja.
Genau, und in Folge 6 war da Mira nochmal zu Gast, die auch nochmal intensiv über die Arbeit gesprochen hat, wo wir ja auch einige Wohngruppen haben. Wir haben gerade genau. mal gezählt, 5.
5, ja.
Sind es derzeit, die in dem Bereich arbeiten mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten.
Genau. Ja, genau, da kommen dann, ja, wie du schon gesagt hast, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, also Geflüchtete, die ohne Eltern in Deutschland einreisen. Die werden ja auch genauso verteilt wie andere Flüchtlinge, aber dann auf Jugendhilfeeinrichtungen, weil sie keine Eltern dabei haben und da der Schutz dann einfach nochmal höher ist. Also die kommen dann nicht in normale Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. Genau, und da ist auch einfach die Arbeit nochmal eine ganz andere. Die haben sehr im Fokus, Deutsch zu lernen, sehr im Fokus, eine Ausbildung zu machen beziehungsweise einen Schulabschluss zu erhalten. Auch da ist Trauma natürlich Thema, aber oft noch gar nicht so am Anfang, weil die haben einfach wirklich andere Themen wie Schule, Deutsch lernen. Die sind da sehr fokussiert häufig. Genau, und da unterstütze ich dann oder unterstützen die MitarbeiterInnen dann einfach, ja, hier in Deutschland gut anzukommen, unsere Gesellschaft kennenzulernen, wie funktioniert es hier so und ja, was muss ich so machen, um, wie gesagt, eine Ausbildung zu bekommen, wenn ich überhaupt eine Ausbildung haben darf. Das liegt ja auch immer noch ganz daran, mit welchem Status man hier ist. Auch da unterstützen die MitarbeiterInnen. Das ist dann wiederum wirklich ein ganz anderes Feld wie die andere Jugendhilfe, sag ich mal, weil man da viel auch mit Gesetzen und Asylrecht in Verbindung kommt und auch da wirklich dann auch ein bisschen eintauchen muss und auch möchte, weil man ja auch den Jugendlichen, die dort wohnen, einfach Unterstützung bieten möchte. Und die haben dahingehend ja super viele Fragen, weil das einfach was ganz Wichtiges ist, was für die ja einfach alles bedeutet. So.
Ich weiß, als ich damals den ersten BAföG- und BAB-Antrag in meiner Arbeit ausgefüllt habe und Kindergeldantrag, habe ich gedacht, oh mein Gott.
Ja.
Dann kam ich mit dem Asylrecht in Kontakt.
Ja.
Also, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer, ja. das ganze Verfahren und wirklich im Hinterkopf haben, oh mein Gott, hoffentlich machen wir nichts falsch. Und
haben wir an alles gedacht? Was passiert da eigentlich? Wo muss ich die dahin begleiten, so wenn die ihre Anhörung haben, warum die hier sind, wo dann danach entschieden wird, welchen Schutzstatus die bekommen? Ich weiß noch, als ich da die ersten Male mit nach Osnabrück gefahren bin, da habe ich gedacht, wo bin ich denn jetzt, ne? Und was ist hier los? Und ja, aber da muss man sich auch als Mitarbeiter vorbereiten und aber auch irgendwie schützen, dass es nicht zu viel wird.
Mhm.
Genau.
Okay. Ja, vielleicht so als abschließende Frage in der Folge. Ich bin pädagogische Fachkraft, also ich jetzt nicht, aber mal angenommen. Und ich interessiere mich nun.
Vielleicht schulst du ja nochmal um nach den ganzen Podcast-Folgen, weil es so toll ist bei uns.
Vielleicht bin ich dann eigentlich auch schon offiziell pädagogische Fachkraft, wenn der Podcast abgeschlossen ist.
Wir haben da so ein paar Schulungen in der Akademie. Die noch machen kann.
Okay, die mache ich dann auch noch und dann geht's los.
Ja.
Aber wie komme ich jetzt in welche Wohngruppe rein? Oder angenommen, ich denke, Wohngruppe XY ist genau das Richtige für mich. Bin ich dann verhaftet für immer, obwohl ich irgendwann merke, das ist es nicht. Wir haben ja natürlich ganz offiziell Stellen ausgeschrieben,
genau.
Hier oder da ist was frei. Dann habe ich erstmal die Chance, vielleicht mich da zu bewerben. Betrifft ja aber mitunter auch Auszubildende oder Studierende, wenn die fertig sind. Da haben wir auch mit Eva schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, genau. Also es ist natürlich nicht. Herzlich willkommen und du bist jetzt für immer in dieser Wohngruppe. Das wäre ja Quatsch. Nee, also auch in Vorstellungsgesprächen gucken wir ja schon, worauf hat der Mitarbeiter Lust. Und wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch gewisse Stellen dann ausgeschrieben und dann steht ja auch, welche Wohngruppen gerade Personal suchen. Und meistens bewerben sich die BewerberInnen dann auch schon auf konkrete Wohngruppen. Und dann gibt es Hospitationstermine. So, also die dürfen sich die Wohngruppen natürlich auch mal angucken, können mal das Team beschnuppern, sage ich, die Kinder ein bisschen beschnuppern und dann auch gucken, passt das wohl zu mir? Das ist ja unglaublich wichtig. Wir verbringen ja wirklich viel Zeit auch auf der Arbeit und sich da wohlzufühlen, macht dann schon Sinn. Und genau, wenn man jetzt so ein bisschen hin und her gerissen ist, kann man sich natürlich auch mal zwei Wohngruppen angucken. Und wenn man dann anfängt und merkt, Traumapädagogik oder gerade mit den Kleinen, das ist doch so überhaupt nicht meins, dann ist es natürlich immer möglich, auch zu uns als Bereichsleitung zu kommen und zu sagen, boah, ich arbeite total gerne bei euch, aber vielleicht so mit den Kleinen klappt es nicht so gut.
Mhm.
Und dann ist es schon auch uns also daran gelegen, dass wir gucken, okay, was könntest du dir denn vorstellen und wo hätten wir denn, oder was würde vielleicht besser passen und wo hätten wir noch eine Stelle frei? Also das heißt nicht, dass man dann für immer und ewig jetzt dann mit den Jüngeren oder mit den Älteren arbeiten müsste.
Vielleicht mal so ein Worst-Case-Szenario. Ich bin in der Jugendwohngruppe und komme dann mit einem Jugendlichen überhaupt nicht klar oder vielleicht sogar noch schlimmer. Ich finde meinen Kollegen plötzlich blöd oder so. Ich behaupte jetzt mal, dass es ein Vorteil ist von unserer Einrichtung, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da ein sehr gutes Händchen haben, die Kolleginnen irgendwie immer in die richtigen Teams zu stecken. Aber dann habe ich eigentlich bei uns doch schon auch den Vorteil, wahrscheinlich relativ zeitnah die Chance zu haben, auch nochmal in eine andere Gruppe zu wechseln oder was anderes zu machen, oder?
Zum einen schon, aber zum anderen würde ich auch, gerade wenn man irgendwie sagt, oh, ich komme vielleicht mit einem Jugendlichen oder mit einem Kind gar nicht so gut zurecht, haben wir ja auch immer die Möglichkeit von Supervision. Also alle Teams bei uns werden supervisorisch begleitet. Und ich finde, da ist dann auch immer super, erstmal zu gucken, okay, woran liegt es denn? Ne? Mhm. Oder woran liegt es vielleicht, dass ich mit dem einen Kollegen immer irgendwie in Konflikte komme? Weil ich glaube, da ist es auch schon wichtig und auch ein Teil von unserer Arbeit, sich zu reflektieren. Und zu gucken, weil wir werden immer Kinder und Jugendliche haben, die uns an unsere eigenen Grenzen bringen und die uns vielleicht auch an gewisse Punkte ja, berühren, wo, weil auch wir haben ja Biografie und eigene Lebensgeschichte hinter uns und die ist ja nicht immer steil bergauf gegangen meistens und dann berührt uns das und da ist es dann einfach wichtig, auch für sich selber zu gucken, wo kommt das vielleicht her? Also das wäre für mich eigentlich so der erste Punkt, um zu schauen, okay, sind wir wirklich schon an dem Punkt, dass gewechselt werden muss oder sind wir an dem Punkt, dass wir vielleicht erstmal reflektieren, wo kommt es her, was kann es sein und daran kann man natürlich unheimlich wachsen, ne? Mhm. Sowohl persönlich als auch dann im eigenen Arbeitsleben. Weil es wird uns immer begleiten, dass uns gewisse Kinder und Jugendliche genau da treffen, wo sie treffen wollen.
Ja, vielleicht ist das eine Angst von vielen, in diesem Bereich zu arbeiten, dass es zu intensiv wird an der einen oder anderen Stelle. Deswegen frage ich da jetzt ja. mal so salopp.
Ja, ist ja auch eine wichtige Frage.
Ob das,
ne?
Dann möglich ist zu wechseln oder was man dann so macht. Ja. Genau, aber tatsächlich glaube ich auch wirklich ein Vorteil bei uns, dass wir so viele Fachrichtungen und verschiedene Wohnformen unter einem Dach haben und dementsprechend auch die Möglichkeit, sich da, naja, austoben will ich nicht sagen, aber auch mal Dinge auszuprobieren oder zumindest immer mit dem Wissen im Hinterkopf, ich kann mich hier weiterentwickeln.
Genau.
Und in alle möglichen Bereiche reinschauen.
Ja, und man hat die Unterstützung zu reflektieren. Mhm. Das finde ich einfach nochmal wichtig, weil das ist ein super wichtiger Teil unserer Arbeit. Dass wir uns auch selber reflektieren, dass wir gucken, was sind so meine eigenen Anteile, vielleicht auch in Krisen mit Kindern und Jugendlichen. Und die Chance haben die Teams einfach dadurch, dass sie supervisorisch begleitet werden. Ist auch am Anfang, glaube ich, nicht immer einfach so, die ersten Supervisionen, wo man denkt, wow, was ist das denn jetzt hier?
Ja, stimmt. Also man muss da schon auch selber sich ein bisschen nackig machen.
Ja, zwischen mal mehr, mal weniger, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber es gehört dazu. Und wenn man sich dann mal ein bisschen nackig gemacht hat, sage ich, tut es eigentlich auch ganz gut. Und das finde ich so toll.
Schweißt halt auch total zusammen.
Schweißt zusammen, genau. Und es ist einfach wirklich eine tolle Möglichkeit zu wachsen.
Ja, und du kommst in ein System rein, in ein bestehendes System als Mitarbeiter, Mitarbeiterin und du profitierst da einfach auch von einem Team. In Teamsitzungen hat fast jeder mal was zu berichten. Okay, ich hatte da einen Konflikt, ich bin an meine Grenzen gekommen, wo man dann auch vom Team profitieren kann, sich austauschen kann. Was hast du für Strategien gehabt? Funktionierte das? Oder hast du gemerkt, okay, das überhaupt nicht. Ich habe die nächste Strategie gewählt, also so profitierst du ja auch wieder voneinander und unterstützt dich gegenseitig und an den Wochenenden beispielsweise haben wir einen Bereitschaftsdienst in der Einrichtung, also wenn man dann mal alleine im Dienst ist und man hat einen Konflikt, der gerade so, wo man das Gefühl hat, den schaffe ich so nicht zu lösen, kann ich gerade nicht lösen, kann man auch da nochmal auf Unterstützung zurückgreifen. So, also das ist nicht, dass man als Einzelkämpfer in da irgendwo reinschießen muss, sondern da haben wir auch schon gutes Netz bei uns in der Einrichtung gestrickt, sage ich mal, um sich gegenseitig auch nochmal einfach zu unterstützen.
Okidoki.
Also, fängst du an?
Ich glaube, ich bin ganz gut da aufgehoben, wo ich bin.
Keine Umschulung.
Aber ich mache gerne den Podcast weiter. Nee, besten Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, ich bin jetzt leer gefragt und ich habe sogar mehr gesagt, als ich dachte.
War gar nicht so nerdig.
Aber ich muss ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen gucken, dass eben auch andere, die nicht in der Nerd-Welt unterwegs sind, wissen, was wir hier so besprechen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Bettina.
Danke, Linda.
Und,
ich danke euch auch.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.